Ich hoffe, ihr habt jetzt, wenn ihr in der Lobpreiszeit von Gott Freude zugefächert bekommen habt, die dann nicht weggeschubst, sondern sie in euer Herz reinlassen können. Ich fand es so süß, wie die Postschnecke vorhin in dem Videoclip dem Jabberlappen ein bisschen Freude zugefächert hat. Und mein Wunsch ist es, wenn wir jetzt in der Predigt auf Gottes Wort hören, dass Gott uns durch die Bibel sein lebendiges Wort zufächert und wir es dann nicht wegschubsen, sondern dass es bei uns auf guten Boden fallen kann. Ich mache heute weiter im Jakobusbrief. Da hatte ich ja vor ein paar Wochen mal angefangen mit. Und heute unter der Überschrift lebendige Stabilität gewinnen. Das ist mir so in den Blick gekommen durch ein prophetisches Wort oder einen prophetischen Impuls, den mal jemand weitergegeben hat, ja, was so vielleicht auf uns zukommen wird oder was vermutlich auf uns zukommen wird. Man gewöhnt sich ja so an die ganzen Erschütterungen irgendwie, aber es ist wichtig, dass wir für unser Leben eine Stabilität gewinnen, die nicht statisch ist in diesem Leben, weil wenn Umwälzungen kommen, wenn Veränderungen kommen, wenn Erschütterungen kommen, dann wird eine statische Stabilität nicht halten, die wird zerbrechen. Und was wir brauchen, ist eine lebendige Stabilität, etwas, was flexibel ist, elastisch ist in all der Festigkeit, die uns diese Stabilität geben soll. Und das ist für mich so ein bisschen der Blick geworden auf den Bibeltext, den ich mit euch jetzt anschauen möchte, aus Jakobus 1, die Verse 9 bis 18. Da heißt es, der niedrige Bruder rühme sich seiner Höhe, wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn die Sonne geht auf mit ihrer Glut und sie trocknet aus das Gras. Und seine Blume fällt ab. Und die Schönheit ihres Aussehens geht zugrunde. So wird auch der Reiche auf seinem Lebensweg dahin welken. Wie glücklich ist der, der in der Erprobung aushält? Wie glücklich ist der, der in der Erprobung aushält? Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er den Siegeskranz des Lebens erhalten, den Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Keiner, der versucht wird, soll sagen, Gott hat mich versucht. Denn Gott kann nicht zum Bösen versucht werden und er selbst versucht niemanden. Jeder aber wird versucht von der eigenen Begierde, fortgerissen und geködert. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Lasst euch nicht irreführen, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem es keine Veränderung oder wechselndes Schattenwerfen gibt. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Soweit der Bibeltext. Wie können wir lebendige Stabilität gewinnen? Ein erstes ist mir bei diesem Text in den Blick gekommen. Im ersten Teil könnte man vielleicht sagen, durch ein geheiligtes, gereinigtes, ein erneuertes Selbstbild. Was da in den Versen 11 bis 9 steht, was Gott uns da sagt, das stellt unsere normalen Maßstäbe ja gewaltig auf den Kopf. Da wird zuerst der angesprochen, der wenig hat, der Niedrige, und der soll sich seiner Höhe rühmen. Ja, wer bei uns in der Gesellschaft wenig hat, der zählt in der Regel nicht viel. Man schaut auf ihn herab. Wenn sich da einer nur ein altes, schäbiges Auto leisten kann, falls er sich überhaupt ein Auto leisten kann, jemand, der wenig hat, der hat nicht viel zu bieten, der tut sich vielleicht im Reden schwer oder was auch immer. Ja, das ist gemeint so mit niedrig. Das meint nicht nur das Finanzielle, sondern ja überhaupt so die Reichtümer, die wir so im Leben haben. Es kann auch bei uns in der Gemeinde passieren, genauso wie in der Gesellschaft. Da Da gibt es Leute, die sind so begabt. Auf die wird dann geschaut. Die stehen vielleicht hier vorne auf der Bühne, bekommen noch Applaus dafür. Mit denen wird dann gesprochen, die sind gefragt, die können vielleicht toll beten, kennen sich in der Bibel aus, wissen auf alle Fragen eine Antwort. Und man selbst, man kommt sich so wie ein kleines, super kleines Licht vor, niedrig. Und wie sieht Gott das? Ich finde es so schön, wer niedrig ist, wer sich niedrig fühlt, rühme sich seiner Höhe. Es ist egal, wie klein und gering du dich im Vergleich zu anderen fühlst oder was dir in dieser Welt vermittelt wird. Du hast einen Gott, der dich vorbehaltlos liebt. Das kam schon mehrfach in diesem Gottesdienst vor. Der Höchste der Höchsten, höher geht nicht als Gott, der liebt dich mit einer Liebe, die höher und weiter reicht als das gesamte Universum. Und aus dieser Liebe hat Gott das Höchste für dich gegeben, was er geben konnte, nämlich seinen Sohn, damit du ein Sohn, eine Tochter des Höchsten werden kannst. Und das nicht, weil du irgendwas Großartiges geleistet hättest oder irgendwie Applaus von den Menschen kriegst oder weil du mit den Großen mithalten kannst oder irgendwie ganz groß rausgekommen wärst, sondern einfach nur, weil er dich liebt. Und zwar ohne Vorbedingungen, ohne Einschränkungen, ohne Vorbehalte. Diese Liebe deines Gottes zu dir, die ist da. Durch Jesus. Und Gott fächert sie dir jetzt in dieser Predigt zu. Und schub sie nicht weg, sondern lass sie rein in dein Herz, wenn du merkst, da ist etwas, was sich dagegen wehrt und sagt, ah, ich bin doch so klein, der kann mich doch nicht lieben. Schubs Gottes Liebe nicht weg, lass sie in dein Herz rein. Das Schöne ist, du kannst dich von unserem Gott, von dem Höchsten der Höchsten, durch Jesus als sein Kind adoptieren lassen. Dann gehörst du zu ihm, dem Höchsten. Dann ist dein Name im Himmel geschrieben. Höher geht's nicht. Und egal, was das Leben dann mit dir hier macht, wenn du zu Jesus gehörst, ist deine Identität in Gott festgemacht, im Höchsten. Und dann darfst du dich, wie Gott dich hier auffordert, an der dir geschenkten Hoheit freuen und darin für dich eine lebendige Stabilität finden für dieses Leben. Und was sagt Gott zu den Reichen? Zu denen, die viel haben, zu denen aufgeschaut wird, die oben stehen? Unser Gott sagt, rühme dich deiner Niedrigkeit. Lass dich nicht blenden von dem, was du alles hast. Vielleicht hast du wirklich Geld, ordentlich viel, vielleicht Aktien, eine fette Lebensversicherung, die dir Sicherheit gibt oder vorgaukelt, Immobilien, eine Familie, in der du gut geborgen bist, aufgehoben bist, wo man sich mag, das ist auch ein Reichtum oder dein Job, Erfolg, Ansehen, guter Ruf, Kontakte. Aber was wird bleiben, wenn mit all deinem Reichtum, all deinem Vermögen, all dem, was du hast, was ja auch alles nicht unbedingt schlecht ist, wenn es heiß hergeht, so wie es hier auf der Wiese da dargestellt ist im Bibeltext, was wird dann mit deinem Reichtum passieren in der Glut der Entwicklungen in dieser Welt oder in deinem persönlichen Leben? Was wird dann nicht verdorren oder verwelken können? Welchen Halt, welche Stabilität kann dir das geben, was nur in dieser vergänglichen Welt verankert ist und nicht in der Ewigkeit? Wenn du dich auf das stützt, was du in dieser Welt hast und was dir hier Halt gibt, dann kann es sogar ein echter Segen sein, wenn dir das genommen wird, wenn du dadurch dann zu einer lebendigen Verankerung in Gott findest, der dir ewigen Halt geben möchte. In Vers 12 stellt Gott uns dann diese unfassbare Perspektive vor Augen, dass der Siegeskranz des Lebens in seiner Ewigkeit auf uns wartet. Gott weiß, dass dieses Leben Kampf ist. Er hat es mit Jesus vor 2000 Jahren selber am eigenen Leib, an seinem göttlichen Leib in menschlicher Gestalt erfahren. Das ist ein Kampf, aber es ist ein Kampf, den wir gewinnen können, wenn wir nicht aus eigener Kraft kämpfen, sondern Gott uns in seinen Sieg mit hineinnehmen kann. Der Siegeskranz des Lebens, der wartet in seiner Ewigkeit auf uns. Dieses Leben hier, es ist nur Vorspann. Und hier entscheidet sich, wie es danach weitergehen soll. Ob wir durch Jesus die hohen, die ewigen Werte finden und dann bereit sind, die vergänglichen loszulassen, oder ob wir in den Herausforderungen und Kämpfen dieses Lebens, ob wir jetzt als Niedrige oder als Hohe unterwegs sind, als Reiche, ob wir an unserem irdisch vorläufigen Selbstbild, Selbstverständnis festhalten wollen und uns an den Dingen festmachen, die letztlich vergehen werden. Also, wie können wir lebendige Stabilität gewinnen? Aus dem ersten Teil des Predigttextes: durch ein geheiligtes Selbstbild, ein gesundes Selbstbild, ein erneuertes Selbstbild, ein stimmiges Selbstbild, was zu dem passt, wie es wirklich um uns bestellt ist in dieser Welt. Und dass wir hineinfinden, durch Jesus ein Kind Gottes sein zu können und dadurch in dieser vergänglichen Welt gehalten zu sein, in der Verbundenheit mit dem ewigen Gott. Ein zweites, was in dem Text dann kommt, wie wir lebendige Stabilität gewinnen können, ich habe es mal genannt, durch Verzicht auf Ungesundes. Das Blöde mit der Sünde ist, die ist nicht hässlich, sodass wir sagen, mit der möchte ich nichts zu tun haben, sondern die ist attraktiv. Die ist schön. Sie ist bequem. Sie ist beeindruckend. Lustvoll. Angenehm. Sie turnt an. Sie gibt schnell ein gutes Gefühl. Sie ist verlockend, verführerisch. Sonst würden wir ja nicht auf sie reinfallen. Und das Fiese bei der Sünde ist, wir zahlen immer einen Preis dafür. Das, was die Sünde verspricht, gibt es nicht zum Nulltarif. Aber das steht im Kleingedruckten und meistens gucken wir da gar nicht so genau hin zu den Risiken und Nebenwirkungen, was die Sünde betrifft. Und was hier auch deutlich wird in dem Text, wenn wir sündigen, dann suchen wir auch gern einen Schuldigen. Ja, hier steht jetzt zum Beispiel Gott, der ist dann schuld, dass wir versucht werden. Aber man kann es auch auf den Teufel schieben, der hat einen jetzt da in Versuchung geführt, so lesen wir es schon am Anfang der Bibel, bei unseren Ureltern, Adam und Eva. Aber es gibt auch ganz andere Spielarten, Schuldige zu suchen. Ja, es ist meine Veranlagung, mein Wesen, mein Charakter, ich bin nun mal so. Ja, oder es waren meine Eltern, die haben mich so erzogen. Ja, oder die Umgebung, die mich beeinflusst, die Umstände. Ja, dass da bei so einem Fächer halt einfach da doch keine kalte Luft mitgeliefert wird, sondern im Grunde nur durch den Luftzug es kalt wird. Blöde Verkäuferin. Ja, die Corona-Situation hat natürlich auch viel möglich gemacht, was wegzuschieben. Ja, ging einfach nicht. Hier in der Gemeinde mitzuarbeiten, sich einzubringen. Dann siegt dann doch die Bequemlichkeit, dass man einfach gemerkt hat, ach, ist doch eigentlich ganz schön, hier nicht vor Ort in den Gottesdienst kommen zu müssen. Es muss sowieso keiner kommen, aber es ist schöner, wenn hier wir miteinander Gottesdienst direkt feiern können. Der Ukraine-Krieg, und was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir, wenn wir sündigen, dann auch einen Schuldigen finden können. Ich finde es schön, wie der Jakobusbrief hier klarstellt, wie Gott uns da deutlich macht, was er da vom Schuldabschieben hält, insbesondere vom Schuldabschieben auf ihn, nix. Muss ich weitermachen? Ich bin schon da, ja. Und was ich auch spannend finde bei dem Text ist, dass in Vers 13 Gott deutlich macht, er ist der Allerletzte, der ein Interesse daran hat, dass wir was Schlechtes tun. Warum sollte Gott uns zur Sünde verführen? Wenn wir was Schlechtes tun, das schadet uns oder anderen oder unserer Gottesbeziehung, wieso sollte Gott das wollen? Und was Gott uns hier aufzeigt, wenn wir sündigen, dann werden wir oder sind wir zum Opfer unserer eigenen Begierde geworden. Da ist etwas in uns, was sündigen will, was das cool findet, was das gerne macht, was dann doch einen positiven Effekt sich davon verspricht, etwas zu tun, wo Gott sagt, nein, ist nicht gut, Tobias, mach das nicht. Da gibt es einen Reiz, der kommt vielleicht von innen oder von außen. Unser Herz findet dann diesen Reiz reizvoll und öffnet sich diesem Reiz. Und dann kommt eine Dynamik in Gang, die im Grunde erst gestoppt wird, wenn dann die Sünde letztlich vollbracht ist, wenn sie dann da ist. Es ist ja das Bild von einer Schwangerschaft, die Begierde empfängt und dann gebiert sie, bringt sie zur Welt, letztlich die Sünde. Und jetzt, wie sieht es so aus, ja, wenn die Begierde schwanger wird und dann die Sünde irgendwann zur Welt bringt? Ja, kennt ihr vielleicht auch, man erlebt Frust und den hält man dann nicht aus oder möchte man nicht aushalten, diese innere Spannung, die da ist. Dann taucht so der Gedanke auf, oh, die anderen haben es alle so gut, ich habe es immer so schlecht, ich möchte mir auch mal was gönnen. Und dann ist es vielleicht eine Tüte Chips, eine Flasche Wein, eine Tafel Schokolade, die dann nicht genossen werden kann, sondern die dann irgendwie dazu dient, diesen Frust irgendwie zu kompensieren, sich was Gutes zu tun. Oder man fühlt sich missachtet durch jemanden, schlecht behandelt und merkt irgendwie so, dass in einem das Bedürfnis ist, ey, das ist nicht richtig, das ist doch unfair, wie geht der mit mir um, das habe ich nicht verdient, ist eine Kränkung. Und dann wächst so die Begierde, irgendwie das nicht auf sich sitzen zu lassen, das habe ich nicht verdient, dass man so mit mir umgeht. Und dann fühlt man sich legitimiert, nicht mehr liebevoll sein zu müssen mit demjenigen, nicht mehr Rücksicht nehmen zu müssen, ihm entgegenkommen zu können. Und letztlich leidet dann auch die Beziehung drunter oder geht sogar kaputt. Das Ganze kann sich auch im Internet abspielen. Man sieht da ein Bild, findet es spannend, weiß eigentlich, ist nicht so gut, da jetzt genauer hinzugucken. Aber dann klickt man doch drauf, weil man denkt, so schlimm ist das ja nicht. Und dann kommt man zum nächsten Bild und dann ist es spannend. Dann klickt man weiter und weiter. Und vielleicht hat man es tatsächlich geschafft, sich jetzt nicht die ganz schlimmen Seiten anzugucken. Aber allein, wenn kostbare Stunden vergeudet sind auf dem Weg, das ist nicht das, wie Gott sich unser Leben wünscht. Was er für uns hat, da sollten wir lieber echt vielleicht Zeit mit Gott verbringen oder mit Menschen oder was für Gott tun oder für Menschen was Gutes tun. Ein anderes Beispiel ist mir noch eingefallen, wieso die Begierde in uns schwanger wird oder werden kann. Man hört irgendwie, da wird was gesagt, was jemand gemacht hat, was nicht so gut ist. Und man merkt, das ist irgendwie interessant, da würde ich gern mehr hören. Man fragt danach, oh weh, wie kann man sich nur so verhalten? Also ja, ich habe es ja eigentlich schon immer geahnt bei demjenigen und so. Und eigentlich merkt man, es ist wichtig, dass andere das auch wissen, dass der so schlimm ist, wie man eigentlich gedacht hat. Und und dann erzählt man, kommt man mit denen ins Gespräch. Und letztendlich die Sünde, die dann da entsteht, ist, man macht Stimmung gegen jemanden, man verbreitet ein einseitiges Bild, man hat nur was gehört. Das passt zwar mit dem eigenen Denken über denjenigen wunderbar zusammen, aber ist es die Wahrheit und dient es dem Guten? Das zerstört dann auch Beziehungen, das schädigt seinen Ruf und verbreitet ein schlechtes Bild über demjenigen. Und das Schlimme bei all diesen Sachen sind, und ihr könnt es ja jetzt beliebig ergänzen aus eurem eigenen Leben oder was ihr bei anderen mitkriegt, bei anderen fällt es einem meist besser auf, irgendwie ist das doch alles normal, macht doch jeder, dass man irgendwie sich so selber entschuldigt für diese ganzen Sachen, diesen ganzen Mist, sage ich mal, Das alles ist aber ungesund. Und es zerstört. Es zerstört was in unserem Geist, in unserer Seele. Es schadet unseren Beziehungen zu den Mitmenschen. Und letztendlich, und das ist sogar das Schlimmste, es schadet unserer Beziehung zu Gott, weil Sünde uns von Gott trennt. Punkt. Es ist einfach so. Und das ist ja auch die Warnung, die da am Ende von Vers 15 von Gott ausgesprochen wird. Am Ende führt die Sünde zum Tod. Und wir müssen letztlich eine Entscheidung treffen, ob uns die Sünde mit ihren Auswirkungen auf uns und andere, ob uns die Sünde egal ist oder ob wir den Kampf gegen die Sünde aufnehmen wollen. Weil wir verstanden haben, dass bei der Sünde am Ende nichts Gutes rauskommen kann. Und beginnen tut's, wie wir hier im Text sehen, mit der Begierde, die vielleicht geweckt wird. Und das heißt letztlich, es ist wichtig, dass wir lernen, wenn wir sagen, wir wollen nicht in diese Dynamik reinkommen, dass wir der Begierde eine Absage erteilen. Dass wir eben diesem Verlangen in uns, irgendwas zu bekommen, wonach die Seele lechzt, was sie sich erhofft, was sie sich erträumt, was sie so aufleben lässt, was ihr so viel Positives verspricht, dass wir sagen, sorry Begierde, nein, ich will nicht in die Sündendynamik reinkommen. Das müssen wir jetzt miteinander aushalten, dass du jetzt nicht kriegst, was du gerne hättest. Das Schlimme ist, wenn die Dynamik in Gang kommt, gibt es eigentlich kein Stoppen mehr. Und deswegen ist es so wichtig, sie gar nicht erst in Gang kommen zu lassen. Nicht zu meinen, ich kann schon widerstehen. Sondern sobald klar ist, nee, falsche Weichenstellung führt mich in die falsche Richtung. Aussteigen und gar nicht erst da weitermachen. Denn man wird schneller mitgerissen und geködert, als man denkt. Das war so der zweite Abschnitt jetzt hier in dem Bibeltext, wie wir lebendige Stabilität gewinnen können, nämlich dass wir auf Ungesundes verzichten. Und Verzicht ist ja nicht so schön, da fehlt ja was. Und das, was fehlt, wird dann meistens auch wieder mit was gefüllt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir dann diesen Freiraum, wo was frei wird, mit Gesundem füllen. Und das führt uns dann zum dritten Punkt, wie wir lebendige Stabilität gewinnen können. Ich habe es mal überschrieben für den letzten Teil des Predigttextes mit, durch ein gesundes Gottesbild. Und Vers 16 beginnt mit der Warnung von Gott, dass wir uns nicht reinlegen lassen. Lasst euch nicht täuschen, in die Irre führen. Es ist so normal in dieser Welt. In unserer Gesellschaft ist es weit verbreitet und bei uns Christen ist es auch ganz, ganz tief drinnen. Das Gute, was uns im Leben widerfährt, wir halten es für selbstverständlich. Wir meinen, dass wenn was vollkommen ist irgendwie und perfekt ist, so müsste es eigentlich immer sein. Ja, es müsste immer Harmonie in der Familie sein. Es muss mir alles gelingen, was ich tue. Und die Spülmaschine, die ich mir kaufe, die soll im Grunde bis in die Ewigkeit halten und nie kaputt gehen. Das wäre zumindest jetzt mein Thema, weil ich so einer bin, der sich ungern Sachen wegschmeißt. Mir begegnet es auch, dass Leute dann sagen, manchmal, also das habe ich doch nicht verdient, wenn ihnen irgendwas Schlechtes widerfährt. Wir beschweren uns, wo Dinge misslingen, wo der Erfolg ausbleibt, machen vielleicht dann auch Gott Vorwürfe, wo er nicht eingreift, warum er seine Allmacht nicht nutzt, die Dinge so zu führen, wie wir es gerne hätten. Gott warnt uns hier. Lasst euch nicht irreführen. Glaubt nicht die Lügen, die über mich als euren Gott in dieser Welt sind. Fallt nicht auf diese Lügen drauf rein. Und er stellt klar, woher kommt jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk, aus welcher Quelle kommt es? Gibt es nur eine Quelle für, und das ist der Schöpfer dieser Welt. Und hier ist es beschrieben, von oben her, vom Himmel her, von Gott her. Es ist eben keine Selbstverständlichkeit, was hier in dieser Welt an Gutem geschieht oder wo uns Vollkommenheit begegnet. Das ist ein Geschenk des Himmels, mit dem Gott uns beglücken möchte, immer wieder. Es kommt vom Vater der Lichter, wie es hier in dem Text heißt. Und ich finde es so schön, was da als Bild gezeichnet wird. Sonne, Mond, Sterne, die machen es in unserer irdischen Welt, hier in der materiellen Welt, machen dies hell. Sie sind immer da, wissen wir ja inzwischen. Also ja, die Sonne geht nicht unter, wie die damals irgendwie so hoffen mussten, dass die am nächsten Tag wieder auf der anderen Seite hochkommt. Wir wissen, sie ist immer da. Und Mond und Sterne, sie leuchten dann auch in der Nacht, aber sie leuchten nicht konstant. Es gibt Phasen der Dunkelheit, des Schattens, durch Bewölkung oder auch vielleicht mal eine Sonnenfinsternis, hat in früheren Zeiten ganz, ganz katastrophale Ängste ausgelöst, wenn dann plötzlich die Sonne ausgegangen ist mitten am Tag. Man könnte sagen, mit dem geistlichen Licht verhält sich's ähnlich. Wenn das geistliche Licht für die Nähe Gottes steht, für das, dass wir ihn spüren können, dass wir uns bei ihm geborgen fühlen können, das ist sehr unterschiedlich. Das sind Zeiten, da fühlen wir uns alles andere als bei Gott geborgen. So wie du es vorhin auch in deinem Gebet gesagt hast, Alex. Es gibt Zeiten, da können wir nur wenig oder gar nichts von der Liebe Gottes spüren. Da ist alles, was wir hier an Lobliedern singen oder an Glaubensaussagen machen, das ist dann für uns vielleicht wie ein blanker Hohn, weil wir von der Seele her, von unserem Geist her einfach es nicht wahrnehmen können, dass Gott tatsächlich da ist. Und deswegen ist es so wichtig, was Gott uns hier in Vers 17 über sich sagt. Anders als bei den materiellen und auch bei den geistlichen Lichtern, wie wir es wahrnehmen, gibt es bei unserem Gott und Schöpfer keine Veränderung. Über seine Liebe zu uns legt sich kein Schatten. Und das gilt auch, wenn uns sein Licht in dieser Welt oder in unserem Leben gerade nicht erleuchtet oder gar nicht erleuchtet. Wenn wir in solchen schwierigen Situationen folgern, dass Gott nicht da ist, dass er kein Interesse an uns hat oder haben kann, dass seine Liebe zu uns erloschen sei, dann passiert genau das, wovor Gott uns warnt. Dann lassen wir uns nämlich irreführen. Dann glauben wir die Lüge über Gott, er hätte uns fallen gelassen, nur weil wir ihn gerade nicht sehen, gerade nicht spüren können. Ja, und wir uns im Grunde gerade verlassen und verloren vorkommen. Gott hätte uns alle wahrlich nicht nötig. Er hätte auch Gott ohne uns sein können. Er hat dieses Universum geschaffen, um uns dann zu schaffen, weil er uns alle will. Er wollte dich, mich auch. Das biologische Leben, was jeder von uns mitbekommen hat, ist das Ergebnis unserer natürlichen Geburt. Und seit dieser natürlichen Geburt ist diese Welt hier unser Bezugsraum. Und in diesem Bezugsraum dieser Welt sitzt uns allen die Sünde in den Knochen mit all dem Leid, was dann daraus leider erwächst. Das geistliche Leben, was hier angesprochen wird in dem Bibeltext, das ewige Leben, das sich dann in der Ewigkeit bei Gott von hier aus fortsetzen wird, das ist das Ergebnis der geistlichen Geburt. Und diese geistliche Geburt geschieht durch das Wort der Wahrheit. Das heißt, wir hören von Gott Wahrheit, dass Gott uns Wahrheit über sich sagt, über uns sagt, über diese Welt sagt. Und wir verstehen in unserem Herzen, ja, das ist wirklich die Wahrheit. Zum Beispiel, dass unser Bezugsraum von Gott her als Himmel gedacht ist, der Himmel gedacht ist, dass er uns bei der Ewigkeit, in der Ewigkeit bei sich haben will, dass wir so gedacht sind, dass wir zur ewigen Familie, der himmlischen Familie bei Gott gehören. Und dass Jesus für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, damit dieses ewige geistliche Leben mit Gott überhaupt möglich ist. Und wenn Gott uns so ein Wort der Wahrheit zufächert, dann ist es so wichtig, dass wir es nicht wegschubsen, sondern diesem Wort in unserem Herzen Raum geben, dass wir genauso Ja zu unserem Gott sagen, wie er in Jesus sein ewig gültiges Ja zu mir gesprochen hat, zu dir gesprochen hat, zu dir gesprochen hat, zu dir gesprochen hat, zu dir gesprochen hat. Denn Gott wünscht sich, dass wir möglichst alle zur sogenannten Erstlingsfrucht unter den Geschöpfen Gottes gehören. Die Erstlingsfrucht, das waren die ersten Sachen, die geerntet wurden. Wir sollen jetzt schon im Licht der Ewigkeit leben, hier in dieser Welt. Auch wenn hier noch Wechsel von Licht und Schatten ist und uns das zu schaffen macht. Gott lädt dich ein, durch Jesus dich als sein Kind adoptieren zu lassen. Und das passiert, wenn du dich dem Wort der Wahrheit öffnest, indem du sagst, dass du mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Sein ihm gehören willst. Geistliche Geburt durch das Wort der Wahrheit. Wenn du sie noch nicht erlebt hast, ich wünsche dir, dass du was zugefächert bekommst von Gott, entweder in diesem Gottesdienst oder noch später oder wann auch immer, und dich dann darauf einlassen kannst und sagen kannst, ja, ich sage zu dir, Gott, genauso mein Ja, wie du es zu mir gesprochen hast. Das waren jetzt drei Dinge, die ich da aus dem Predigtext rausziehen konnte zu der Frage, was hilft uns, lebendige Stabilität gewinnen zu können. Das letzte jetzt, dieses gesunde Gottesbild. Lass es zu dir durchdringen, wenn Gott es dir zufächert. Lass dich von ihm erfassen. Steig ein in dieses gesunde Gottesbild, dass Gott dich liebt ohne Vorbehalte. Und fang an, darin zu leben, indem du zu ihm Ja sagst. Und wachs da immer mehr hinein. Damit du jetzt schon im Licht der Ewigkeit, hier auf der Erde, inmitten von dem Wechsel von Licht und Schatten, im Licht der Ewigkeit leben kannst. Und letztlich immer sicherer darin wirst, dass dein Vater des Lichts dich wirklich vorbehaltlos und beständig liebt. Amen.